Ich bin im Gespräch mit Dr. Hans-Ulrich Vogt, dem berühmten Dermatologen und Experten für ästhetische Dermatologie. Herr Vogt, in diesem zweiten Teil wollen wir nun über die gesellschaftspolitischen Einflüsse, Faktoren, die gesellschaftspolitischen Voraussetzungen zum Thema Schönheit sprechen. Es gibt ja nun auch Gegner des Ganzen, also der ästhetischen Dermatologie, die sagen, ich möchte in Würde altern. Was entgegnen Sie jemandem, der so zu Ihnen kommt?
Also meine Erfahrungen aus vielen Ländern, wo ich auch beruflich tätig war oder auch auf Kongressen bin, ist, dass alle Frauen in der ganzen Welt schön sein wollen. Es ist so, dass in allermeisten Ländern die Frauen auch offen dazu stehen und das eigentlich nur eine Frage ihres Geldbeutels ist, ob sie das realisieren können oder nicht. Und ich denke, dass das in Deutschland im Grunde nicht anders ist. Aber es gibt da doch eine erheblich große Gruppe, die auch nichts machen lassen und das auch nicht machen lassen wollen, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, wie Sie es angesprochen haben, die Aussage, ich möchte in Würde altern. Wo ich natürlich auch immer entgegne, wieso Würde? Also ich meine, wenn Sie ein 50 Jahre altes Haus haben, das lassen Sie auch nicht verrotten, sondern lassen die Fassade und so weiter wieder herrichten. Da würden Sie auch nicht sagen, das Haus altert in Würde. Ich weiß nicht, was daran würdevoll ist, sozusagen seine Fassade nicht in Schuss zu halten. Ja? Die Frage ist natürlich, in welchem Umfang. Es gibt viele Ängste, glaube ich. Es gibt viele Ängste. Zum einen die Angst, anders auszusehen. Das ist heute eine große Angst, dass die Leute sagen, dann sehe ich so aufgespritzt aus oder so gemacht aus oder ähnliches. Ja? Diese Angst kann man natürlich den Leuten heute schon nehmen, weil man kann heute sehr natürlich behandeln auch. Man muss ja nicht sehr viel machen. Das Zweite ist, manche denken vielleicht, sie können es sich nicht leisten, was zu teuer ist. Aber da würde ich mal sagen, durch den steigenden Wohlstand gibt es immer breitere Bevölkerungskreise, die sich die Maßnahmen auch leisten können. Und es gibt dann auch natürlich eine gewisse Anti-Haltung, die dann verschiedene Gründe haben kann. Angst davor, weil der Mann das nicht akzeptieren würde, sagen auch viele Frauen, die sagen, mein Mann, der wird das nie akzeptieren, der nimmt mich so, wie ich bin, der liebt mich so, wie ich bin und der will gar nicht, dass irgendwas verändert wird.
Da gibt es auch das Gegenteil, sagen, wenn ich unterbreche.
Gibt es auch, bei Jüngeren ist das oft der Fall, aber bei, sagen wir, ab einer gewissen Altersklasse
oder
ist es schon so.
Männer, die sagen, ich hätte gerne, dass du so aussiehst wie und jetzt.
Das ist bei den Jüngeren, würde ich mal sagen. Bei den Älteren ist es tatsächlich das Häufigere, dass die Männer da sehr restriktiv sagen, nein, das kommt gar nicht in Frage. Und teilweise verbieten sie das ihren Frauen tatsächlich.
Vielleicht haben sie Angst, dass andere sie dann schön finden.
Kann natürlich auch möglich. Ne? Aber es ist tatsächlich auch nicht selten, dass sagen wir, bei den etwas älteren Patientinnen, die dann sagen, dann kann ich das nur dann und dann machen lassen, da ist mein Mann nicht da. Mhm. Ja, der darf da nichts mitkriegen davon.
Ehrlich.
Ja. Aber es gibt möglicherweise auch noch so einen gewissen Rest aus unserem politischen Erbe, nicht? Im Dritten Reich hieß es ja, eine deutsche Frau schminkt sich nicht. Vielleicht ist es auch deswegen in Deutschland so besonders, zumindest zum Teil, warum da eine größere Aversion bei der älteren Generation da ist, das, was in anderen Ländern gar nicht der Fall ist. Ja? Auch das mag zumindest ein gewisser Aspekt sein.
Also wenn wir mal auf andere Länder kommen, weil wir jetzt gesellschaftspolitisch das Ganze untersuchen, in der altostasiatischen Tradition gibt es was ganz Spannendes, nämlich das Gegenteil der Schönheit ist nicht, und jetzt wird es wirklich interessant, nicht das Hässliche, es ist das Böse. Mhm. Ist das nicht verrückt? Und dieser Gedanke wurde dann pervertiert in allen Kulturen, wenn zum Beispiel der politische Gegner oder das Volk, das man ausmerzen möchte, als böse dargestellt wird. Unfassbar schlimm ist es eigentlich bei Walt Disney. Denn wie wird das Böse bei Walt Disney dargestellt? Es ist immer dunkelhäutig.
Ganz schön und das Biest.
Es ist immer dunkelhäutig, egal ob Kater Carlo oder die Panzerknackerbande. Es hat einen Bart, es ist natürlich ist männlich, es ist dick oder ganz ausgemergelt oder riesige Nasen oder was auch immer. Nicht? Der weiße Mensch bei Walt Disney ist der gute Mensch, der dunkelhäutige Mensch sozusagen kommt aus dieser Puerto Ricaner Phobie, die Amerikaner haben, ist immer der böse Mensch. So. Und das gibt es aber in ganz vielen Kulturen und man entledigt sich seines politischen Gegners oder des Volkes, an dem man einen Genozid betreiben möchte, indem man es karikaturhaft darstellt als hässlich. Und das Hässliche ist dann identisch mit dem Bösen. Vollkommen verrückt, nicht? Also wie weit das bei uns geht, dass wir Schönheit pervertieren, und das Gegenteil dann sagen, das muss weg, das darf nicht sein.
Wobei ich das jetzt nicht nur auf hell und dunkel beschränken würde, sondern das einfach das Fremde, das Andersartige.
Genau, das Andersartige.
Das wird als bedrohlich empfunden oder eben dann eben auch stigmatisiert als nicht so schön oder hässlich.
Ja, und es geht ja sozusagen, also wenn Sie die Nazi schon ansprechen, der arische Mensch war blond, er war hellhäutig, er war nicht dunkel. Ähnlich in den chinesischen Geschichten waren die adlige Klasse war weißhäutig und nicht geerbt, weil man zeigte dadurch, dass man jetzt nicht im Garten arbeiten musste oder auf den Feldern arbeiten musste. Da arbeiteten dann die eben, die unter dem Adel standen. Wir haben es genau umgekehrt. Wir zeigen dadurch, dass wir braun sind, dass wir nicht arbeiten müssen. Wir können uns ständig Urlaub leisten. Es ist ja auch eine Verschiebung der Maßstäbe irgendwo. Ich finde das immer ganz spannend, dass wir in solchen Kategorien denken, lernen und es auch gar nicht hinterfragen. Also wenn Sie jetzt braungebrannt aus dem Urlaub zurückkommen, sagen Sie, oh, toll, schauen Sie aus, super.
Das beginnt sich aber schon wieder zu ändern. Ja. In der jungen Generation ist es so, dass die schon wieder hell und weiß sein wollen. Ne? Weil die natürlich über die Gefahren der Sonne wissen. Und deswegen hat sich natürlich das Schönheitsideal schon entsprechend angepasst.
Das ist wichtig. Die Gefahren der Sonne waren vor 20, 30 Jahren, 40
nicht so
Jahren
bekannt,
nicht bekannt, dass man dann Basaliome etc. bekommt. Also auf jeden Fall sehen wir, dass die kulturellen Einflüsse und, das ist jetzt ein wichtiger Punkt, eben die technischen bzw. die wissenschaftlichen Erkenntnisse, wie Sie jetzt sagen, es war nicht bekannt, dass die Sonne so schädliche Einflüsse hat, dass die plötzlich in unser Bewusstsein kommen. Und dadurch werden dann auch wieder Produkte entwickelt und Techniken entwickeln, die uns dazu verhelfen, sozusagen gesund zu bleiben. Und da wiederum dann der andere Gedanke, das ist ein komplizierter Zusammenhang. Sie haben ja auch mal gesagt, wer gut aussieht, verdient mehr Geld.
Ja, da gibt es ja genügend Untersuchungen drüber weltweit. Es ist wirklich so, dass attraktive Menschen bis zu 20% mehr verdienen als ihre Mitbewerber, die nicht so attraktiv sind. Ja? Sie werden schon mal schneller eingestellt und so verdienen mehr, weil natürlich Schönheit oft auch mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen assoziiert wird. Ob das nun zutrifft oder nicht, es wird mit höherer geistiger Kapazität, es wird mit größerer Zuverlässigkeit, mit emotionalen Fähigkeiten wie Liebenswürdigkeit oder Verträglichkeit oder Ähnlichem assoziiert. Ob das nun wirklich zutrifft oder nicht, sei dahingestellt. Aber es wird eben oft assoziiert. Und das führt dann letztlich auch zu einer höheren Bewertung der Arbeitskraft. Ja.
Das führt wiederum dazu, dass diese Menschen auch mehr Geld verdienen.
Ja.
Das wiederum führt dazu, es ist wirklich ein Teufelskreis, eine endlose Spirale, dass sie dieses Geld oder ein Teil des Geldes, das sie da verdienen, wiederum für weitere Schönheitsmaßnahmen ausgeben können. Man sollte eigentlich Dermatologe werden heute, wenn man Geld verdienen möchte.
Naja gut, das Ziel des Ganzen ist ja nicht nur sozusagen an den äußeren Makeln herumzuflicken, sondern auch die Menschen zu einem gesünderen Lebensstil auch zu bewegen, der sich dann natürlich auch in den Äußeren darstellt. Ja. Das heißt, es muss schon beides Hand in Hand gehen. Und ein Großteil der Schönheitsmaßnahmen, die ich durchführe oder die natürlich auch viele ästhetische Chirurgen durchführen, sind ja Folgen des ungünstigen Lebensstils. Zum Beispiel exzessiver Sonnenkonsum, Rauchen, Stress, Alkohol, ähnliche Dinge, ja, die sich natürlich an der Haut niederschlagen, im Aussehen niederschlagen und die Menschen vorzeitig altern lassen oder ungesund aussehen lassen. Und das kann man natürlich schon verbessern. Man kann die Haut dann wieder sehr viel gesünder aussehen lassen, aber es muss sich natürlich der Lebensstil dann auch verbessern, damit das auch langhaltig und nachhaltig wirkt.
Und das wird unterstützt eigentlich durch einen Wirtschaftsboom auf diesem Gebiet, den wir seit 30, 35 Jahren verzeichnen. Wie kam es überhaupt dazu? Plötzlich war das Thema in aller Munde oder auf jeder Haut, sagt man vielleicht besser. Plötzlich entdeckte die Industrie die Schönheit. Wie geht das von heute auf morgen?
Das hat sicher verschiedene Gründe. Ich würde mal drei Gründe nennen. Der erste Grund ist sicher der, dass es einfach neue technische Möglichkeiten gibt. Also wie Ende der 90er Jahre das Botox gefunden wurde, es war eine gewisse Revolution.
Das wurde aber gar nicht für die Schönheit, glaube ich, entdeckt, sondern aus
Herz. Es war ein Medikament, nein, für die Neurologie. Ja. Das wurde also für Muskelkrampfzustände also eingesetzt und erforscht. Mhm. Naja, die Augenärztin Carruthers und seine Frau Augenärztin, denen fielen auf, wie sie Menschen, die sie wegen Lidkrämpfen behandelt haben, plötzlich eine glatte Stirn an der Seite bekommen. Und Carruth aus Kanada hat das dann weiter erforscht und hat letztlich damit die neue Sphäre der ästhetischen Anwendung von Botulinumtoxin entwickelt, ja, und gegründet, was sich ja weltweit durchgesetzt hat dann. Ne? Also das war ein Meilenstein. Oder die Hyaluronsäurefiller. Filler gab es schon seit den 60er, 70er Jahren, aber es war damals noch Kollagen oder andere Materialien. Hyaluronsäure gibt es so seit den 80er Jahren und heute gibt es fast nur noch Hyaluronsäure und seine körpereigene Substanz, die keine großen Probleme macht. Und damit kann man natürlich Falten, Fältchen, ganze Wangen auffüllen. Also all das, was im Laufe des Alterungsprozesses durch Volumenverlust sozusagen verschwindet, wird dann wieder aufgefüllt. Ja, das waren so Meilensteine, dann die ganze Lasertechnologie, Radiofrequenz. Also viele, viele technische Möglichkeiten sind sicher der eine Grund, warum sich das Ganze so exponentiell entwickelt hat. Der zweite Grund ist der, dass die wirtschaftlichen Möglichkeiten besser geworden sind. Der Wohlstand ist größer, die Menschen können sich mehr leisten. Früher war das was Exklusives für reiche Filmstars. Ja, sag mal, Lieschen Müller konnte sich das gar nicht leisten, aber das hat sich sicher geändert. Und der dritte, mit, würde ich sagen, heute der wesentliche Grund ist der, dass wir in einer Bilderwelt leben. Das heißt, unser ganzes Leben wird bestimmt durch Bilder, durch Smartphones, Tablets, Fernsehen und so weiter, durch Internet. Also alles wird mit Bildern dargestellt. Es werden ständig Bilder von einem selbst gepostet. Überall erscheinen die und man sieht sich selber immer auf Bildern. Und damit ist der Vergleich mit der gesamten Weltkonkurrenz immer gegeben. Man sieht sich ständig selber und versucht sich natürlich dann auch zu verbessern, den Makel zu beseitigen.
Das erscheint mir ein ganz wesentlicher Punkt des gesellschaftlichen Einflusses auf unser Schönheitsbild zu sein. Diese Bildfixiertheit, wir leben im Zeitalter des Bildes, Texte werden immer kleiner, schmäler, Bilder aus der ganzen Welt bestimmen unser Dasein. Ich habe mal nachgesehen, wie viele Bilder auf allen Kanälen, die es weltweit gibt, gepostet werden am Tag. Wissen Sie, wie viel?
Nein.
Unfassbar. 1,5 Milliarden Bilder werden täglich versandt.
Naja, man sieht ja schon, dass Instagram, wo es ja nur um Bilder geht, oder YouTube, nur um Videos geht, einen rasanten Aufstieg erlebt haben, während Textportale stagnieren oder runtergehen.
Bei den Textportalen steht dann sogar heutzutage die Lesedauer. Lesedauer 2 Minuten. Sagt, oh Gott, das wird ja viel zu lang. Ich lese nur noch die Dinge für 1 Minute. Das ist natürlich sehr, sehr traurig, dass man sich mit diesen Dingen nicht mehr beschäftigen kann. Wahrscheinlich nimmt unsere geistige Kapazität auch ab dabei.
Gut, aber mag das bewerten, wie man will. Es ist nun mal so. Wir leben in einer Bilderwelt und das wird sich sicher nicht ändern. Das ist auch wiederum geschuldet den technischen Möglichkeiten durch Internet und Smartphones und Ähnliches. Wenn es diese Möglichkeit gibt, dann werden die auch genutzt. So ist es bei den Schönheitsmaßnahmen auch.
Die Gefahren sind ja dabei. Also sagen wir, wir haben jetzt ein 17-jähriges Mädchen und das vergleicht sich automatisch mit allen anderen 16-, 18-Jährigen, die es da auf der Welt auf Instagram sieht. Und sagt, ich muss unbedingt auch so aussehen.
Ja, und das ist natürlich eine verantwortungsvolle Aufgabe auch von uns Behandlern, dass wir da das in geordnete Bahnen wieder lenken. Das heißt, dass wir nicht der Verführung unterliegen, diesen Wünschen, die teilweise auch absurd sind, nachzugehen, vielleicht aus wirtschaftlichen Motiven heraus, sondern dass man da verantwortungsvoll handelt und die Menschen auf das auch wieder hinführt, was vernünftig ist.
Also ich habe diesen Beginn der globalisierten Frau, so nenne ich das mal, in Griechenland erlebt. Ich war in den 70er Jahren, habe ich lange in Griechenland gelebt und bin dann nach 30 Jahren wieder zurückgekehrt, weil ich fand also griechische Frauen damals ganz toll, so schwarzhaarig und mit diesen schwarzen, dunklen Augen. Und ich war bass erstaunt in Athen und auch auf den Inseln. Ich sah überall dieselbe Frau. Die war blond, sie hatte ein Steiß-Tattoo, trank ein Latte Macchiato. Also sie war äußerlich und im gesamten Gehabe mit allem eine globalisierte Frau geworden. Es fehlte tatsächlich das Ureigenständige. Ich habe mich dann gefragt, ist das gut oder schlecht? Wie würden Sie das sehen?
Naja, also wenn es keine Unterschiede mehr gibt. Also ich habe das auch schon erlebt in Amerika auf Kongressen, dass dann, wenn die Gattinnen der ästhetischen Chirurgen dann da waren, dass sie alle blond und alle gleich aussahen, also wie Matrix Reloaded sozusagen, wie geklont. Sie sahen alle sehr gut aus, aber natürlich alle gleich. Das ist die Frage, ob das wirklich wünschenswert ist. Und das ist auch eben die Verantwortung des Behandlers, dass er nicht einem Schönheitsideal nachhängt, das vielleicht sein eigenes ist und alle Frauen oder alle Männer auch in diese Richtung versucht zu verändern, sondern dass man versucht, die Individualität so weit wie möglich zu erhalten. Überhaupt weil die erst. Vielfalt ist ja doch was, was das Leben auszeichnet.
Also sie zu erkennen, aber wir können in dieser Bilderflut wahrscheinlich gar nichts dagegen machen. Ich finde es ja sehr ehrenwert, dass Sie das beim einzelnen Menschen machen wollen. Aber wenn ich verstehe auch die Nöte der Jugendlichen, ne? Die sagen, oh Gott, die ist aber schön. Ich muss unbedingt auch so aussehen und ich muss denselben Fummel tragen wie die und ich muss denselben Ring haben wie die. Und so entsteht eine globalisierte, es sind natürlich die Schrecken der Globalisierung, nicht eine Globalisierung an sich, sondern es entsteht der globalisierte Mensch, der keinerlei Individualität mehr hat. Und dem man natürlich, und jetzt kommt die Gefahr, quasi manipulieren kann, weil ich kann ihm sagen, kauf dieses, kauf jenes, dann gehörst du dazu. Dann bist du endlich wer. Und jeder, der da nicht mitspielt, sagt, oh Gott, ich bin ein Versager, ein Loser.
Gut, die Gefahr ist insbesondere bei jungen Menschen natürlich gegeben, dass viele junge Frauen wollen Lippen haben wir, die gar nicht zu ihnen passen. Ne? Ja. Oder eine Figur haben wie Kim Kardashian, die vielleicht auch nicht zu ihnen passen, ja, oder vielleicht gar nicht erreichbar ist. Oder Lippen wie Angelina Jolie, was für sie als Typ sehr gut passt, aber für viele andere eben nicht passt. Und da muss man natürlich als Behandler auch das in geordnete Bahnen lenken.
Also Sie müssen sich psychologisch da hineinversetzen und vielleicht den Damen auch mal abraten.
Das muss ich relativ häufig, vor allen Dingen bei Jüngeren. Mhm. Es gibt zum Beispiel, sagen wir mal, der häufigste Wunsch bei jungen Frauen, ganz, ganz jungen Frauen, ist große Lippen zu haben, vergrößerte Lippen zu haben. Und da muss man also mit Augenmaß dran gehen, dass jemand da nicht mit solchen Lippen rumläuft, als hätte er eine Biene reingestochen. Ja? Schlauchbootlippen, ne? Da sieht man ja genügend rumlaufen. Oder dass ein ästhetischer Brustchirurg, der Implantate einbaut, dass nicht jeder ist geeignet für 450 Gramm, ja, pro Seite. Sondern manche, wenn sie sehr schlank und sehr zierlich sind, da reichen ja vielleicht 200 bis 250 Gramm auch. Ja? Und das ist eben auch eine verantwortungsvolle Aufgabe dieses Brustchirurgen dann.
Und woher kommen aber diese Wünsche der Menschen, dass sie unbedingt so sein wollen, das?
Ja, das sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Also früher war es so, vielleicht bis vor 20, 30 Jahren, war die Aufgabe der ästhetischen Chirurgie, negative Aufmerksamkeit zu vermindern. Mhm. Das heißt, offensichtliche Entstellungen, unschöne Dinge, abstehende Ohren, große Nasen oder ähnliches, fliehendes Kinn, was negative Aufmerksamkeit erzeugt hat oder zu Hänseln oder Ähnlichem geführt hat, dass man das vermindert, das heißt durch Operation beseitigt. Heute werden immer mehr normal oder gut aussehende Menschen behandelt mit dem Ziel, positive Aufmerksamkeit zu erhöhen. Das ist also ein ganz anderes Ziel. Das heißt, man versucht irgendwas zu machen, um noch mehr Aufmerksamkeit zu erzielen. Nicht negative Aufmerksamkeit zu vermindern, sondern positive zu erhöhen. Und dadurch ist natürlich das Tätigkeitsfeld sehr viel größer, aber es ist die Gefahr der Übertreibung auch da.
Und das führt dann zum Hässlichen wieder.
Ja, man sieht ja es gibt ja genügend Beispiele. In Amerika sieht man ja überall in den Medien, dass ursprünglich sehr schöne Schauspielerinnen oder Schauspieler dann eben nach einigen Maßnahmen gar nicht mehr so schön aussehen, sondern direkt entstellt aussehen, ja.
Es gibt dazu ein wunderbares Gedicht, das möchte ich Ihnen jetzt gerne vortragen, von Robert Gernhardt. Der hat das Thema Schönheit und Hässlichkeit wunderbar in ein paar Verse gegossen. Und mit diesen möchte ich jetzt den zweiten Teil beschließen. Wir werden uns dann im dritten Teil mit Ihrer Praxis beschäftigen, was Sie genau dort tun. Aber lassen Sie mich vorher noch diese paar schönen Verse sagen. Ich fand sie so unglaublich schön, also das geht so. Ich hoffe jetzt, dass ich es zusammenkriege. Dich will ich loben, Hässliches. Du hast so was Verlässliches. Das Schöne schwindet, scheidet, flieht. Fast tut es weh, wenn man es sieht. Das Schöne gibt uns Grund zur Trauer. Das Hässliche nur ist von Dauer.
Viel Wahres dran, ja.
Das Schöne verschwindet wieder, nicht? Nur das Hässliche bleibt. Gut, vielen Dank, lieber Herr Vogt.
Gerne.
Bis später zum dritten Teil.
Alles
Dankeschön.
Gut.